Stell dir mal, heute ist ja Like Jesus. Mit dem Untertitel: Wie hat er denn das Wort Gottes gesehen? Was war sein Umgang mit der Bibel gewesen? Jetzt will ich das ein bisschen noch. Vater im Himmel, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt haben, wo wir auf dein Wort hören können. Danke, dass wir dir schon begegnet sind, heute Morgen, aber auch im Worship vorher. Du siehst die Menschen, die da sind, hungrig zum Teil aber auch aus einer Woche voller Niederlagen, zum Teil in eine erwartungsvolle Zukunft. Vater, greif du ein heute Morgen. Wir brauchen dein Reden, Jesus Christus. Wir brauchen dich, wir wollen deine Jünger sein, wir wollen einen außerordentlichen Lebensstil haben. Wir wollen uns nicht im Durchschnitt bewegen. Halb in der Welt, Freund, halb mit dir unterwegs. Jesus, wir wollen dir dienen mit allem, was wir sind und haben. Amen. Und auch die Menschen, die dich noch nicht kennen, die heute angefunden haben, weil sie hungrig sind nach Gott, wir wollen ihnen ein Vorbild sein. Wir wollen ihnen auch ein Leben können vorleben, das sich lohnt. Wir wollen ihnen eine Einladung sein für Jesus Christus. Amen. Halleluja. Sehr cool. Danke vielmals. Like Jesus. Wie ist er mit dem Wort Gottes umgegangen? Ein riesen Thema. Und ich werde einfach mal so lange machen, wie ich komme, in der Zeit, die wir zur Verfügung haben. Und ich steige ein mit drei Kurzgeschichten. Drei Kurzgeschichten, die um das Wort Gottes gehen. Die erste Kurzgeschichte, die geht um den Graf Zinzendorf. Wem sagt das etwas, Graf Zinzendorf? Okay, das ist super. Wem sagt etwas, Losungen? Also mein Bub sagt Lösungen, was auch nicht so schlecht ist. Haben wir die Lösung von heute schon gelesen? Die Lösung für heute. Also, um euch das erklären, die uns beide mal nicht haben können aufstrecken. Die Lösungen, das sind Bibelvers, wo die Bibelgesellschaft, die der Graf von Zinzendorf im 18. Jahrhundert gegründet hat, bis heute noch jährlich zieht, für jeden Tag ein Vers. Du kannst es auf dem Handy haben, du kannst es auf dem Internet abrufen. Und es hat immer einen neutestamentlichen und einen alttestamentlichen Vers drin. Wer hat die Lösung von heute gelesen? Die Lösung. Ich habe sie auch nicht gelesen, die Lösung von heute. Aber das Coole ist das. Und das Buch, wo ich die Geschichte her habe, die könnt ihr übrigens an der Tankstelle erwerben für lächerliche 17 Franken. Ich staune immer wieder, wie viel Buch dass man für wie wenig Geld überkommt. Und da ist vom Graf Zinzendorf die Rede. Kleiner Bub, 6 war er da, Lutz hat er geheissen. Einmal wurde durch seinen kindlichen Glauben sogar das Schloss, damals, wo er gelebt hat, in Deutschland, vor einer Plünderung bewahrt, als schwedische Soldaten durch Sachsen zogen und Vorräte von den zahlreichen Landsitzen eintrieben. Also dort sind die Schweden noch im Krieg gewesen. Sind amigs durch Sachsen, Mähren Böhmen gezogen und haben plündert. Und der Lutz, der kleine Lutz, ist in dem Schloss rein und die Schweden klopfen an der Tür. Der 6-jährige Ludwig saß gerade vor seiner aufgeschlagenen Bibel am Tisch, las und betete. 6 Jahre alt, oder? Am Tischli, nicht mal mit den Füßen am Boden kommen. Aber wie ein grosser, die Bibel schon offen. Las und betete, als die Tür aufflog und die Soldaten hineinstürmten. Er blickte nur kurz auf und wandte sich gleich wieder seiner Beschäftigung zu. Die Soldaten blieben wie angewurzelt stehen und starrten Ludwig an. Ludwig betete weiter und kurz darauf zogen die Soldaten unverrichteter Dinge wieder ab. Als die Landvögtin davon erfuhr, was sich zugetragen hatte, fragte sie ihren Enkel, ob er sich nicht gefürchtet habe. «Nein, Großmutter», entgegnete Ludwig ruhig. «Ich las gerade, wie sogar der Wind und die Wellen Jesus gehorchten. Da fühlte ich mich ganz sicher.» Hammergeschichte, eine wahre Geschichte von einem kleinen Bub, der die Kraft vom Wort Gottes für sich entdeckt hat. Eine zweite Geschichte von einer Person, die heute Morgen nicht da ist, die auch in unserer Mitte-Amig ist, ist jemand, der vor einem halben Jahr ich Kontakt bekommen oder 3/4 Jahr, angefangen von Jesus Zeugnis geben, etc. Und dann hat er gefunden, jetzt möchte er eine eigene Bibel haben. Er möchte eine Bibel haben, läuft ins Brockenhaus und kauft sich dort eine Zürcher Bibel. Eine alte Zürcher Bibel. Er geht heim und liest die Bibel und stellt fest, dass da bereits Leute mit dieser Bibel geschaffen haben und Sachen unterstrichen haben und Randnotizen gemacht haben. Und er hat gedacht, das ist jetzt auch noch interessant. Jetzt nimmt es mich mal Wunder, was denn der so bewegt hat mit dieser Bibel. Und irgendeines Tages ist er dann auf die Idee gekommen, einmal die erste Seite anzuschauen und was stellt er fest? Es ist seine alte Kampfbibel gewesen, wo er die Notizen gemacht hat, damals in Deutschland, und Gott die Bibel in Zürich durchs Brockenhaus wieder ihm zurückgegeben hat. Sehr coole Geschichte. Vor kurzem passiert. Eine dritte Kurzgeschichte mit der Bibel, die betrifft mich. Ich bin ja nicht biblisch aufgewachsen. Ich habe ja keine Ahnung vom Wort Gottes. Ich habe wirklich keine Ahnung vom Wort Gottes. Und als mich Gott anfangen ansprechen hat, hatte ich so eine grüne Hoffnung für alle gehabt. Wisst ihr die grüne Hoffnung für alle? Kennen ihr die? Die, die man im Kampf bekommen hat. Und ich habe dann gedacht, jetzt muss ich doch einfach mal die Bibel lesen. Irgendwie, da muss etwas dran sein. Und es ist interessant, ich habe in dieser Zeit ein Buch gelesen von Erich von Däniken. Kennen ihr Erich von Däniken? Mystery Park. Extrem spannende Theorien über Außerirdische und Welt und Zeug und Sachen. Und das hat mich eigentlich fast ein bisschen interessanter gedacht als die Bibel, wenn ich ehrlich bin, was der Erich von Däniken geschrieben hat. Also ich hatte das Buch gehabt, «Zurück in die Zukunft» von Erich von Däniken, und ich hatte die Bibel gehabt. Das Problem war, bei der Bibel bin ich nicht rausgekommen, aber bei Erich von Däniken eben schon. Und, aber etwas in mir hat mir gesagt, das ist falsch, das sollte eigentlich umgekehrt sein. Ich möchte verstehen, was in dieser Bibel drin ist. Ich möchte die Wortlaut verstehen. Ist dir auch schon so gegangen? Magst du dich daran erinnern, wo du vielleicht das erste Mal die Bibel gelesen hast, oder vielleicht bist du jetzt gerade an dem Punkt, wo du das Buch aufmachst und du sagst, hä, mir wird trümmelig. Hilfe! Ich habe dann angefangen zu lesen, du im Römerbrief und so, und der Paulus ist dich, ich trüll durch. Der hat mich so aufgeregt. Da habe ich nichts verstanden, oder? Und dann, ich vermute, das ist das erste Mal, als ich die Stimme Gottes gehört habe. Und die Stimme Gottes habe ich, sagen wir so, ich habe nicht akustische Stimme gehört, sondern ich habe einen Gedanken in mir gespürt, der sich geformt hat. Wo ich das Gefühl habe, das war Gott gewesen. Und er hat mir Folgendes gesagt: Hans-Jörg, du willst die Bibel verstehen. Machen wir einen Test. Du lässt das Buch vom von Däniken weg, langst es nie mehr an und schlafst 3 Wochen lang auf der Bibel als dein Kopfkissen. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Ich bin dann wenige Monate darauf zu Hause ausgezogen und bin dann von meinem neuen Ort direkt ins Ausland. Das heisst, ich konnte mein Zimmer nicht mehr in Ordnung bringen. Mit anderen Worten, als meine Eltern das Haus verkauft haben, haben sie eigenhändig den von Däniken Buch aus meinem Nachttisch rausnehmen, wo ich dort reingelegt habe und nie mehr angelangt habe. Aber ich bin bester Freund geworden vom Wort Gottes. Und er hat mir sehr, sehr viel Einsicht gegeben durch sein Wort. Das waren meine 3 Kurzgeschichten. Ich wollte die einfach erzählen, weil sonst hätte ich am Schluss keinen Platz mehr gehabt. Ich finde es so cool, wie Gott Geschichte schreibt durch sein Wort. Und ich wäre auch interessiert, deine Kurzgeschichte zu hören, was du erlebt hast mit der Bibel. Das Thema von heute Morgen ist aber, wie sieht Jesus das Wort? Also was war sein Umgang mit dem Wort Gottes? Und da können wir gleich zu der nächsten Folie gehen. Er hat, das ist gerade alles aufs Mal, das ist super. Das habe ich auch gemacht, das kannst du nicht dafür. Eigentlich hätte ich es schön portionweise reinfliegen lassen. Erstens, Jesus ist gekommen, um das Wort Gottes zu erfüllen. Jetzt, die Bibel, die wir heute in der Hand haben, das ist nicht die Bibel, die Jesus gekannt hat. Die hebräische Bibel, genannt der Tenach, besteht aus 3 Hauptteilen. Tora, das sind die 5 Mosebücher, Nevim, Propheten, und Ketivim, das sind Schriften. Und das ist ein bisschen anders aufgeteilt als bei uns, aber es entspricht mehr oder weniger ziemlich exakt unserem Alten Testament. Und der Kanon, also die Schriften, sind soweit abgeschlossen gewesen zur Zeit von Jesus. Und wenn man von den Schriften redet, dazu mal, dann kann man sagen, es ist unsere Bibel minus das Neue Testament. Und das Witzige ist das, Jesus Christus hat die alte Bibel sehr gut gekannt. Und im Alten Testament gibt es über 300 Prophezeiungen, die auf Jesus Christus hinweisen. Sehr wörtlich sogar erklären und beschreiben, was, wann, wie wird passieren. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben das letzte Mal darüber geredet, dass Jesus Christus ganz Mensch war. Und ganz Gott, beides. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Er hätte es quasi vermasseln können. Auch Jesus hätte sündigen können. Es war ihm nicht einfach in den Schoss gelegt. Aber er hat durch die Kraft vom Heiligen Geist überwunden und hat dir eine Vorlage gegeben. Das heisst im Hebräerbrief, in allem, wo du je versucht wirst, ist Jesus auch versucht worden. Was Gott von dir erwartet, hat er selber vorgelebt. Und jetzt ist der Jesus Christus da auf Erden. Er kennt das Alte Testament sehr gut und er kann natürlich die 300 Prophezeiungen relativ easy auf sich abbrechen. Komisches Gefühl, oder? Wenn du das Buch in der Hand hast und es ist von dir dreht. Das ist die Situation von Jesus. Er hat in Matthäus 5,17 auch gesagt, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Jesus Christus ist die Erfüllung von sämtlichen Prophezeiungen, die ihr im Alten Testament findet. Ich finde das ein krasser Gedanke. Es hat ihn sicher einmal gefroren, wenn er wieder vom Jesaja gelesen hat. Oder wenn er an die Stellen angekommen ist, wo es geheißen hat, der Menschensohn wird leiden. Er wusste, das bin ich. Zweitens, Jesus hat das Wort Gottes sehr gut gekannt, das habe ich schon erwähnt. Es gibt da auch verschiedene Belegstellen. Einerseits gibt es die Stelle, wo Jesus als Zwölfjähriger im Tempel war, wo sie an ein Fest gegangen sind nach Jerusalem. Und Maria und Josef sind dann heimgegangen, das waren so Sippenverbände, da hast du die Kinder nicht immer gerade neben dir gehabt. Und irgendwann auf halbem Weg stellen sie fest, hey, unser Jesus ist nicht mehr rum. Und dann haben sie festgestellt, dass er im Tempel war und mit den Schriftgelehrten über das Wort Gottes diskutiert und debattiert hat. Jetzt, wir Westler, das ist vielleicht auch das Ziel von heute Morgen, dass wir die Bibel wieder anders, intensiver, stärker lesen und ihre neue Priorität geben. Wir Westler sind recht schwach auf der Brust, was Bibellesen anbetrifft. Am 17. April kommt der Mark Gabriels da. Der Mark Gabriels ist ein ägyptischer Gelehrter, der Moslem war und hat das Buch geschrieben, das man da verkauft, in 50 Sprachen übersetzt, Islam und Terrorismus. Und der wird da ankommen und wir preachen am 17. April, an meinem Geburtstag. Er wird kommen. Warum sage ich das? Der Mark Gabriels hat als Zwölfjähriger bereits den Koran auswendig rezitieren können. Und ich möchte verstehen, der Koran, das ist nicht einfach so eine Umgangssprache, das ist Altarabisch, das redest du eigentlich nicht. Und der Koran ist etwa so dick wie das Neue Testament. 3 Jahre hat es ihn gebraucht, aber der ist dran geblieben. Und er ist keine Ausnahme. Ich sage euch, liebe Leute, wir sind wirklich schwach auf der Brust. Also ich sage jetzt mal gewagte Aussage, aber jeder von uns sollte, und da gehe ich eben auch schon durch, aber jeder von uns sollte mindestens einen neutestamentlichen Brief auswendig können. Das sollten wir einfach können. Ich habe mal angefangen mit dem Jakobus dazumals. Und das weiß ich jetzt noch. Aber eben gerade auch die Bibel auswendig lernen, ist auch für mich wirklich eine Challenge, wo man Gott immer wieder an mich herantreibt. Und dann merke ich wieder, wie zu viel Computer, zu wenig. Und das ist eine Challenge. Und Jesus, könnt ihr davon ausgehen, hat das Alte Testament auch sehr gut gekannt. Ich kann euch nicht sagen, was ist der Level von ihm, welche Schrift hat er auswendig können, aber ich könnte davon ausgehen, dass der 12-jährige Jesus das Buch extrem gut gekannt hat. Sohn Gottes hat sein Buch gekannt. Dann, dritter Punkt. Jesus ist gekommen, um das Wort Gottes zu verschärfen. Und zwar ist das ganz interessant, wenn ihr das anschaut, wenn ihr einen Überblick habt von der Bibel. Es wird immer feiner. Die Erkenntnis wird immer feiner. Wenn ihr in den ersten Zielen leset, dann seht ihr, wenn es einen Krieg gegeben hat, ist Blutrache populär gewesen. Also quasi, du schlägst mir die Nase ein, ich kill deine Sippe. Das ist damals, sag jetzt mal, 3-4'000 vor Christus im Orient normal gewesen. Es gibt heute auch noch Völker, die Blutrache haben. Dann ist Gott gekommen und hat das Gesetz von Mose offenbart, die 10 Gebote. Und dort ist es dann schon ein bisschen runtergebrochen. Dort geht es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder du sollst nicht töten, einfach so fahrlässig. Ist schon eine Verbesserung für die Menschheit. Wenn wir heute sagen, Auge im Auge, Zahn um Zahn, dann denken wir, das ist rückständig. Damals war das ein riesiger Fortschritt. Auch wie Israel Sklaven behandelt hat und Ausländer behandelt hat, war ein riesiger Fortschritt gegenüber den Nachbarvölkern. Und dann kommt Jesus Christus und er kommt dann in den Bergpredigt rein und verschärft die ganze Sache nochmal. Zum Beispiel sagt er da, ihr habt gehört, dass es im Gegensatz im Gesetz, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Das stimmt. Ich sage, schon der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Also Jesus Christus ist auf die Wurzel, auf die Ursache gegangen und hat die Bibel von den Hebräern verschärft. Oder zum Ehebruch sagt er Folgendes. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen mit ihr schon die Ehe gebrochen. Jesus Christus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und um das Gesetz zu verschärfen oder besser gesagt auslegen, dass man es vom Herz her versteht. Weil es ist wirklich logisch, was geht am Ehebruch voraus? Begierde. Was geht am Mord voraus? Der Hass. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat das abgebrochen und hat gesagt, schaut dort an, wo wirklich das Problem ist. Also so ist eigentlich die Erkenntnis von der Blutrache über die 10 Gebote bis zur Feindesliebe offenbart Gott immer mehr seinen Willen. Dann hat er, Jesus Christus, jetzt wird es interessant, das Wort Gottes predigt. Wir predigen heute über Jesus und predigen seine Worte, aber Jesus Christus hat Tora aufgeschlagen oder die hebräische Bibel aufgeschlagen und hat angefangen daraus zu preachen. Zum Beispiel Lukas 4. In der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm nur alleine dienen. Das sagt Jesus, als er in den Synagogen am Preachen ist. An anderen Stellen heisst es, und man hat Jesus die Schriftrolle gegeben. Und er hat die Tora aufgeschlagen und hat das Wort Gottes predigt zum Volk. Und er hat das Wort Gottes proklamiert, Jesus Christus. Und das ist ein Punkt, wo ich ein bisschen näher darauf eingehen möchte. Für das schlagen wir auf Matthäus 4. Wenn man über Like Jesus redet, ist das eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den wir das letzte Mal rausgeschafft haben. Jesus war wie du. Nur hat er keinen Fehler gemacht. Gott selber ist Mensch geworden, um dir ein Beispiel zu geben, wie es geht. Und darum heisst, dass er dich versteht in all deinen Prüfungen, wo du drin stehst. Er ist vom Heiligen Geist gezeugt worden. Das ist der Unterschied zu uns. Wir haben den ganzen Rattenschwanz von der Generationenschuld. Ziehen wir immer mit. Bei Jesus war das nicht so. Er war wie der zweite Adam. Wie der erste Mensch, den Gott gemacht hat. Einfach noch einmal. Wo aber dann nicht an den falschen Kühlschrank gegangen ist, wenn ihr euch erinnern als Beispiel. Das ist Jesus Christus. Und am Anfang von seinem Dienst ist er in die Wüste geführt worden und ist versucht worden. Wobei das Wort Versuchung ist ein bisschen zweifelhaft. Es geht darum, er ist geprüft worden. Es ist sympathischer, geprüft werden, als versucht zu werden, oder? Wenn ich ins Strassenverkehrsamt gehe und mein Auto bringe, dann will ich nicht, dass sie mein Auto versuchen oder mich versuchen. Dann sollen sie es prüfen und wenn es einen Fehler gibt, dann flick ich es. Das ist ein Unterschied zwischen Versuchen und Prüfen. Gott versucht nicht, aber Gott prüft. Und auch Jesus Christus ist geprüft worden. Und das wollen wir zusammen anschauen. Weil ich finde das extrem interessant. In was wird echt der Sohn Gottes geprüft? Was sind echt die drei Top-Prüfsteine, wo selbst Gott der Teufel gemeint hat, dort könnte er Gott zu Fall bringen? Sind ihr nicht auch gespannen? Also der Teufel hat Jesus geprüft. Er hat die Chance, die Gelegenheit gehabt. Und in was hat er ihn geprüft? Also schauen wir es zusammen an. Matthäus 4. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Also Gott hat das zugelassen. Und auch in deinem Leben, wenn du geprüft wirst, dann lässt es Gott zu. Du wirst geprüft, damit du erfolgreich bist. Du wirst geprüft, damit du siegreich bist. Du wirst geprüft, damit du eine gute Prüfung ablegen kannst. Also jede Prüfung ist dein Freund. Auch wenn wir in der Prüfung drin sind, ist es extrem schwierig und wir denken, wann hört das endlich auf? Und das Interessante, der Unterschied ist zwischen Jesus und dir. hat Jesus nur in einem Punkt der Prüfung versagt, wäre sein ganzes Opfer am Kreuz nutzlos geworden. Ich habe es letztes Mal verglichen. Er ist am Start, er ist ein TÜV-Fahrer, 250 Stundenkilometer, der Einzige, der ohne Helm fährt und ohne Knieschutz. Das ist Jesus Christus. Pole Position, aber er darf sich keinen Fehler erlauben. Bei uns ist es anders. Wenn du eine Prüfung nicht bestehst, dann kann es negative Konsequenzen haben für dich, aber was eigentlich vornehmlich passiert, du kommst einfach wieder ran. Susi hat das mal so gut erklärt mit dem Flugzeug, das landen will, aber wegen schlechtem Wetter geht, ist der Flughafen geschlossen. Und dann trillt es einfach oben. Und trillt seine Schlaufe. Und das ist vielleicht bei uns das Problem, wenn wir unsere Prüfungen falsch verstehen. Und wir müssen die Prüfungen bestehen. Du musst die Prüfungen bestehen, die Gott dir heute in dieser Woche ins Leben hineingelegt hat. Ich will dir Mut machen, dass du das Beispiel an Jesus gibst. Und er gibt auch Vorlagen, wie wir bestehen können. Anyway, das zu den Prüfungen. Da trat der Teufel zu ihm und sagte: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Jetzt bitte die nächste Folie. Doch Jesus erwiderte: Nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, dem höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Und die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Da kommt der Teufel schon selber mit dem Wort Gottes rein, merkt ihr? Das erste Mal hat Jesus Christus kontert, einen sauberen Konter gemacht. Und dann sagt er, der kennt die Bibel gut, jetzt kommt der Teufel selber mit der Bibel. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn deinen Gott nicht heraus. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles verschenke ich dir, sagte er, wenn du von mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich weg von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm, denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Ich will ganz kurz auf die drei Versuchungen eingehen, weil ich glaube, die sind für uns auch relevant. Und da lernt uns Jesus auch, dass du kannst, Proben oder Versuchungen, Schwierigkeiten, die dein Leben ankommen, kannst du am besten abwehren mit der Wahrheit vom Wort Gottes. Das Wort Gottes dem Angriff entgegensetzen, der in dein Leben hineinkommt. Der Angriff Nummer eins, der erste Angriff war, dass du mit deinen eigenen Möglichkeiten rechnest und aus eigener Kraft handelst. Als ich das aufgeschrieben habe, dachte ich, das ist gar nicht so falsch, auch wenn die Leute jetzt ganz neu da sind, sich mit dem Glauben auseinandersetzen. Was ist denn da so falsch, wenn ich auf meine eigene Kraft baue? Das Problem ist das, wenn du auf deine eigene Kraft baust, schliessest du gleichzeitig aus, dass du auf Gott vertraust und auf Gottes Kraft baust. Du kannst nicht auf beides. Du kannst nicht sagen, gut, ich habe Hunger, Jesus Christus, ich bin ja der Sohn Gottes, ich mache aus diesen Steinen ein feines Brot. Kling! Das ist seine eigene Kraft. Das hätte er können, das hätte er können. Wenn er das macht, kann er nicht gleichzeitig erwarten, dass Gott ihm begegnet in seinem Hunger und er erlebt, was es heisst. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern durch jedes Wort, das durch Gottes Maul geht. Versteht ihr? Ein Problem, das wir Menschen haben, ist, dass wir uns unsere Wünsche zu schnell selber erfüllen. Quick, quick, quick muss es gehen. Zack, zack, zack. Jetzt, hier, sofort. Geduld, liebe Leute, Geduld brauchst du, wenn du lernst, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen. Überall dort, wo das Bedürfnis entsteht in unserer Welt, sei es im Beziehungsbereich, sei es im materiellen Bereich, im finanziellen Bereich, du kannst mir irgendein Beispiel geben, sei es im sexuellen Bereich, überall, es gibt eine schnelle Lösung für dich. Oder? Habe ich recht? Eine schnelle Lösung. Du kannst heute Nachmittag 10'000 Stutz holen auf einem Kleinkreditinstitut und kannst deine nächsten 10 Jahre ruinieren damit. Kein Problem. Halbe Stunde. Es gibt für alles eine schnelle Lösung. Aber die schnelle Lösung schließt Gottes Lösung in deinem Leben aus. Und da möchte ich dich challenge und fragen, wo hast du dich auf schnelle Lösungen eingelassen in deinem Leben? Gibt es Bereiche, wo du dich auf schnelle Lösungen rasch den Kick vom Internet? Rasch irgendwie eine Seite anschauen, die du nicht anschauen solltest? Rasch irgendeinen Chat machen, wo weisst, ist nicht in Ordnung. Rasch irgendetwas kaufen auf Pump. Es ist uferlos. Und ich möchte dir da wirklich auch das Licht Gottes auf dein Leben richten und sagen, hey, wo bist du in dieser Versuchung, dieser Probe erlegen, dass du die schnelle Kick hast? Ich könnte auch über Drogen reden. Schnelle, rasch eine kleine Beruhigung. Ich brauche eine kleine Beruhigung. Tack. Es geht heute alles so schnell, schnell, schnell. Und der Teufel hat gewusst, das ist eine der grössten Versuchungen, die der Mensch reinfallen kann, nämlich, dass er auf seine eigenen Möglichkeiten baut, das kleine Repertoire, das er hat, und leider ist er recht gross heute, für eine schnelle Lösung und Gottes Lösung dabei vergisst. Und Jesus Christus hat, weil er das Wort Gottes gut kennt hat, und übrigens alle Antworten, die er gibt, findet er im 5. Mose, Kapitel 6 bis 8, auf ganz kleinem Raum. Hat er da, also Jesus hat dem Teufel wirklich locker pariert. Roger Federer gegen mich wäre das. Er hat wirklich gar keine Chance gehabt. Er hat nur 2 Kapitel gebraucht aus der ganzen Bibel. Er hätte noch anders reinschlagen können. Aber er hat einfach gedacht, ich laufe mich mal warm und schaue mal. Aber nach 3 Fragen war der Feind schon ruhig gewesen. Er hat gar nichts mehr können sagen. Jesus hat gesagt am Teufel, hör mal, du meinst, weil ich Hunger habe, brauche ich jetzt unbedingt das Brot, dass ich glücklich bin. Wie würde dein Satz gehen? Du meinst, weil ich einsam bin, brauche ich jetzt unbedingt einen Lebenspartner, dass ich glücklich bin. Du meinst, weil ich pleite bin, brauche ich jetzt unbedingt den Kohle, dass ich glücklich bin. Du meinst, weil ich emotional leer bin, brauche ich jetzt unbedingt den Schnaps, um glücklich zu sein. Ich kenne dein Leben zu wenig, ich kann deinen Satz nicht machen, aber mach ihn für dich. Und dann sagt er zum Teufel, aber weißt du, du täuschst dich total. Es gibt noch ein Food, das du nicht kennst. Das Wort Gottes. Und jedes Wort, das ich von meinem Vater direkt in mein Herz empfange, das nährt mich. Jetzt für die Advanced Bibelleser. Jesus hat nochmal jemand vom Mittagessen geredet, den die anderen Jünger nicht kennen. Wenn ihr es wisst, wo, sagen zum Nachbarn, hast du dein Ohr. Kennen die Stelle? Richtig. Die Frau am Brunnen. Die Jünger haben Hunger gehabt, aber Jesus ist evangelisieren auf Samarien. Dann hat er Samariterin gefunden, hat ihr von sich erzählt. Und nachher hat der Jünger gesagt, hey, ich habe noch ein Food, das ihr nicht kennt, nämlich, dass ich den Willen vom Vater tue. Erste Versuchung, mit eigenen Möglichkeiten handeln. Man könnte über das wirklich jetzt ausufernd reden. Man könnte von Mose reden, der wollte das Volk befreien und einmal einen Ägypter runtergenietet hat. Ist nicht gut gegangen, hat 40 Jahre pausieren müssen, bis ihn Gott wieder reingeholt hat. Und dann hat er ihm einen Stab in die Hand gegeben. Gottes Möglichkeit. Faust oder Stab? Das ist deine Wahl. Wir können über den Josef reden, der als junger Bub den Traum hatte. Und ich kann es ihm nicht übel nehmen, aber auch er. Hey, schau mal, wer ich bin. Mega. Hat nichts genützt. Ist auch passiert worden bei ihm. Aber Gott hat ihn gebraucht und er hat das Volk Israel gerettet. Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt für dich. Jesus hat uns gelernt, wie wir dieser Versuchung, dieser Probe widerstehen. Jeder von uns hat einen Mangel. Der Mangel ist dein Wachstumsfaktor. Und für deinen Mangel gibt es eine Verheißung. Sexualität ist ein Riesenthema. Das ist unglaublich. Das drüllt immer schneller. Es werden immer mehr Leute hineingezogen. Aber ich kenne einen Bibelvers. Habe deine Lust am Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Psalm 37. Und so weiter. Bleibt dran an dem Punkt. Mal schauen, ob es der zweite noch langt. Dann nahm der Teufel ihn mit nach Jerusalem, dem höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Eben wie vorher schon erwähnt, der Teufel ist auch schlau im Repetieren, ist er schlau im Kopieren, schlau im Copy-Pasten. Kann er gut, oh, der Sohn Gottes ist mit dem Wort Gottes gekommen, dann komme ich auch mit dem Wort Gottes gut. So hat er das gemacht, eingefädelt, bringt einen Bibelvers und der Challenge, den er Jesus gibt, ist, hey, komm doch mal vom Tempel runter und es macht dir doch nichts, weißt? Es sind doch Armeen von Engeln parat, die dir eine sanfte Landung geben. Und die Antwort von Jesus ist, er sagt, hey, hör mal, die Schrift sagt, fordere Gott nicht raus. Was heisst das jetzt konkret? Das ist die zweite grosse Versuchung für die Menschheit, dass du Gott herausforderst. Was heisst das jetzt, dass du Gott herausforderst? Keiner von uns läuft über die Autobahn zur Nacht mit einer Schlinge über die Augen und sagt, Das machen wir nicht. Unsere Versuchungen, unsere Herausforderungen sind subtiler. Ich glaube, die Herausforderung von Gott, die wir machen, die der Mensch macht, ist, dass er, obwohl er es besser wüsste, anders handelt. Und da sind wir wieder mit dem Thema, das Ziel verfehlt, Sündigen. Das Problem ist, dass du manchmal Sündigen tust, weil du weißt, dass Gott dir wieder vergibt. Stimmt's? Ja. Hättest nur eine Chance und dann käme dir das Karpell über dich. Du wirst gerade den Preis zahlen für deine Sünde. Du wirst es nicht machen. Du wirst es auch nicht machen, wenn deine Freunde und deine Kollegen und alle wüssten alles von dir. Es würde in der Zeitung stehen, wie du handelst. Wie du deine Steuern zahlst oder wie du, weiss ich was, machst, deine Sexualität lebst, um beim Thema zu bleiben. Es gibt einen Unterschied. Wisst ihr, von was ich rede? Das ist Gott herausgefordert. Da gibt es ganz schlimme Stellen dazu im Hebräerbrief. Können wir mal herausfinden. Ganz schlimm. Wenn ich mich manchmal frage, weißt, wie gross ist Gnade von Gott? Weißt? Quasi du bist versichert und rückversichert und von der Rückversicherung hast du auch schon gerade eingerechnet und darum ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, das ist ein riesiges Problem. Aber Gottes Gnade ist ewig. Langmut ist immer da. Aber wir wissen nicht, wenn es fertig ist. Und ich glaube, das ist ein grosses Problem, dass man Gott herausfordert. Und dass wir in einer Kultur leben, die eben nicht mit 12 das Ende auswendig kennt. Oder in dieser Spannung steht, von wirklich müssen Gott gehorsam sein. Das ist das Problem. Wisst ihr, was ich rede? Das ist im Fall ein riesiges Problem. Und dann nehmt das mal mit und prüft euch, ob ihr Gott herausfordert. Weißt du? Über im Bereich so lebt, dass euch eigentlich die Engel ständig retten müssen. Ich sage, ja, die 10.000 Engel sind für mich reserviert. Die holen mich schon raus. Das Blut Jesus reinigt mich schon. Das ist ein ganz heißer Lauf. Wo man konsequent, ich weiß es nicht. Aber der Herr möchte, dass man das ändert. Drittens, das finde ich, das ist der Hammer. Jetzt Satan wirklich, greift er in die Trickkiste. Als nächstes nahm ihn der Teufel auf den Gipfel eines hohen Bergen und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagt er, wenn du von mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich weg von hier, Satan, sagt Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Herrn deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Ich glaube, das war die grösste Versuchung für Jesus. Das war die grösste. Weil ich mich verstehe, Jesus hat die 300 Prophezeiungen verstanden, die auf ihn hinweisen. Er hat am Ende von seinem Leben die Jünger auch angefangen zu informieren. Er hat immer so scheuch gesagt, du weißt, es kommt der Zeitengang, ich kann an einen Ort, da könnt ihr nicht mitkommen. Und der Mensch so muss viel leiden. Und die anderen haben überhaupt nicht verstanden. Aber Jesus hat es gewusst gehabt. Und da steht er am Satan gegenüber, seinem Feind. Das ist eigentlich der 1-zu-1-Kampf. Aber er hat gewusst, der Kampf wird anders gekämpft, als ich es mir wünschen würde. Jesus hätte am Ende der Zeit können lesen, im Thessalonikerbrief kommt Jesus mit dem Hauch von seinem Maul wie den Satan in die Kette werfen und besiegen, mit dem Hauch von seinem Maul. Glory, so haben wir ihn gern, oder? Aber der Kampf, den er für dich gekämpft hat, hat ihn alles gekostet. Es war nicht mit dem Hauch von seinem Maul, sondern es war mit seinem Blut. Und das ist der grosse Unterschied. Und dort ist Jesus Christus natürlich erzittert. Und er hat gewusst, es geht um die Herrschaft von dieser Welt zurückzugewinnen. Und der Teufel hat es ihm angeboten. Er hat gesagt, das ist alles mir. Rechtmässig stimmt das auch. Der Teufel ist auf die Welt gekickt worden. Er ist der Herrscher von dieser Luft. Das können wir lesen im Epheserbrief. Und das war die grösste Versuchung, dass Jesus, wenn er jetzt eingeknickt wäre und Gott und den Teufel angebetet hätte, dann wäre seine Mission kaputt gewesen. Sind ihr einverstanden? Wäre es vorbei gewesen. Also, dritte grosse Versuchung, Kompromiss machen. Kompromiss, weil es ein bisschen einfacher geht. Ich habe ja ein schönes Haus, ein tolles Haus haben wir gebaut. Mit viel Hilfe von euch und meiner Family. Tanita ist unglaubliche Bauarbeiterin. Aber vor allem Innendesignerin. Und dann haben wir einen Baumeister gehabt. Und der hat uns so die Suppe versalzen. Der ist ganz blöd gelaufen. Und am Schluss hat er uns einklagen für 17.000 Franken. Aber ich kann euch sagen, ich hatte keine einzige schlaflose Nacht gehabt, weil Gott hat mir wirklich seine Zusage gegeben und ich hatte ganz liebe Leute gehabt, die mich unterstützt haben in dem. Sonst wären wir mauseplatt und finanziell ruiniert, würden jetzt im Zelt übernachten. Und dann, nur wegen Kompromiss, oder? Und dann haben wir ein Baugutachten machen lassen. Und von einem anerkannten Baugutachter. Und der Baugutachter gibt natürlich uns Recht. Und sagt, ja, das ist wahr, der zieht euch eigentlich. Entweder hat er gelogen oder er zieht euch über den Tisch. Also er hat nicht viel Luft. Okay. Jetzt, die Person, die mir geholfen hat, ist ein Unternehmer mit einer Bauunternehmung. Der hat seinen Anwalt ins Rennen geschickt für uns. Er hat uns nichts gekostet. Das ist absolut gewaltig. Ein riesiges Zeugnis. Und darum sind wir dann auch da wirklich professionell unterwegs gewesen. Am Schluss ist das so rausgekommen, dass der Baumeister gesagt hat, meinem Anwalt, oder seinem Anwalt, dem seinem Anwalt, um es nicht kompliziert zu machen, der Baumeister will uns einklagen, aber was er vorgeschlagen hat, wie er selber gesagt hat, ist ein fauler Kompromiss. Das hat er so gesagt, er hat einen faulen Kompromiss vorgeschlagen. Und der faule Kompromiss ist halbe-halbe, weil er ganz genau weiss, dass wir Kraft und Nerven und auch die Mentalität nicht haben, um vor Gericht zu ziehen. Und wenn er den ganzen Betrag eingefordert hätte, wären vielleicht meine Kollegen verrückt worden und hätten dem noch nachgerannt. Ein fauler Kompromiss. Und ich habe dann gedacht, ja, das ist wirklich ein fauler Kompromiss. Oder? Also für uns ist gleich. Gott ist mit uns und er hilft uns. Aber das meine ich, auch faule Kompromisse kann man auch im Leben schliessen. So faule Kompromisse, gerade noch knapp durch. Dass es gerade noch nicht auffällt, weißt du? Oder dass du gerade noch knapp drin bist. Das ist ein fauler Kompromiss. Und auch da sagt Jesus Christus, nein, schlussendlich ist ein Kompromiss immer endet in der Götzenanbetung. Also diesen Gedanken müssen wir noch weiterverfolgen. Das langt jetzt nicht, aber es muss so sein, weil Jesus Christus sagt zum Teufel, nein, schau, ich kann leider dein Kompromissangebot nicht eingehen, ich kann dich nicht anbeten, weil es gibt nur einen, den ich anbeten muss, unseren Gott. Und in dem Sinne siehst du also, das ist der Hammer. Ich hätte noch so viel vorbereitet, ich kann ja alles nicht mehr bringen. Aber wenigstens haben wir gesehen heute Morgen, wie Jesus Christus die drei wichtigsten, gefährlichsten Proben und Anfechtungen im Leben sauber pariert hat mit dem Wort Gottes. Und darum glaube ich, dass Jesus Christus das Wort Gottes gebraucht hat. Er hat es tief gebraucht. Er hat es gebraucht, dass seine Kraft sein, seine Quellen von der Erkenntnis und viel mehr sollte das auch für uns Quellen von der Erkenntnis sein. Ich möchte zum Schluss ein bisschen vorblättern hier im Neuen Testament, in 2. Timotheus hineinkommen. Und ich mache mit euch noch rasch ein Wortspiel. Ich mache es rasch. Es bräuchte mehr Zeit, aber vielleicht für die einen ist es klar, du kannst gerade zum nächsten kommen. Ein Wortspiel, oder? Ich finde das eben sehr cool. Wenn ihr die Bibel leset, dann leset ihr immer Wort Gottes. Aber im Griechischen steht im Hintergrund ein anderes Wort. Exakt schon drei verschiedene Worte. Erstens mal steht das Wort Logos für Wort. Das findet ihr im Johannesbrief. Und das Wort wurde Fleisch. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dort ist Logos gemeint. Dann gibt es eine zweite Ausführung vom Wort. Das heisst Gravé. Das kommt von, also nicht, das kommt von, unser Wort gravieren kommt von dem Gravé, von dem griechischen Wort Gravé. Das heisst nichts anderes als Schriften, was aufgeschrieben ist. In den Schriften steht. Oder eben da zum Beispiel, da im 2. Timotheus 3,16 heisst es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Da ist auch Gravé gebraucht, die ganze Schrift. Und dann gibt es aber noch das dritte Wort Gottes, das heisst Rema. Rema. Das heisst, das ist das Wort, das du hörst. Das ist gebraucht in Matthäus 4,4, wenn es heisst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern durch jedes Wort, das du Gottes Maul geht. Das heisst, ein Wort, das lebendig wird. Auch in der Waffenrüstung, Epheser 6, das heisst, das Schwert des Geistes, das Wort. Da ist nicht das Gravé gemeint, weil mit dem kann ich gar nichts aufschlitzen. Da ist das Rema gemeint, das lebendige Wort Gottes. Das Wort, das lebendig wird, willst du hörst. Mit dem Herz. Und für den Hebräer, für den Juden ist klar, wenn ich etwas höre mit dem Herzen, tue ich auch noch. Da hapert es bei uns an, mit dem irgendwie ein Link fehlt, da ist bei uns rausgefallen. Oft hören wir mit dem Herzen, aber wir handeln trotzdem nicht. Aber das ist komisch. Das ist irgendwie neumödisch. Nein, beim Hebräer ist das nicht so gewesen. Für den ist Herz Sitz vom Leben, wenn er etwas verstanden hat, hat er gehandelt. Das ist Rema. Also, jetzt ein Wortspiel. Durch das Wort wird das Wort zu deinem Wort. Da habe ich noch zu vergessen. He? Durch das Wort wird das Wort zu deinem Wort. Und die Lösung ist? Durch den Logos wird das... wird das Graphé, Mann, Graphé, Graphé zum Rema. Entschuldigung. Da hat's wirklich, während dem Fahren sind die Buchstaben im Auto über die Autobahn. Durch den Logos wird das Graphé zum Rema. Also mit anderen Worten. Wenn du den Logos Jesus Christus in dir hast und Schrift liest, dann wird das für dich zum lebendigen Wort Gottes, das dich zum Handeln führt. Und das ist sehr cool. Wie viel Bibel solltest du lesen? Ich traue mich fast nicht, aber wir schauen es an. Was habe ich da für Fehler gemacht? Erstens, bis du nicht mehr davon loskommst. Wie viel Bibel lesen ist genug für dich? Ich sage dir, lese so viel, bis du nicht mehr davon loskommst. Ohne Witz. Wenn du darum kämpfst, ja, lese ich 10 Minuten, 20 Minuten, 3 oder 4 Kapitel oder nur ein halbes, oder soll ich den Vers ganz tief lesen? Solange du diese Fragen hast, bist du voll im Mutter. Wenn du das Wort Gottes wirklich liest und verstehst, kommst du nicht mehr davon los. Weil das wird in dir in Verbindungen und Verknüpfungen geben und du wirst wollen wissen, wie es weiter geht. Und du liest eine Geschichte und weil du die Bibel schon gut kennst, kommt eine andere Geschichte in den Sinn und dort kommt wieder eine Verbindung in den Sinn und du bist ständig am Bibel lesen. Verstehst du, was ich meine? Neue Gedanken, hä? Für wer ist es neu? Für wer ist es? Sind ehrlich? Ja, das habt ihr alles schon gewusst. Machen das auch? Sind alles Junkies? Könnt ihr gar nicht mehr anders. Rennen daheim, lehnt die Mahlzeit aus und lesen die Bibel. Wenn ihr wirklich drin sind, kann es auf das rauslaufen. Ohne Witz. Dann willst du nur noch das Wort Gottes. Zweitens, wie oft sollst du das Wort Gottes lesen, bis dein Wesen durchdrängt ist mit dem Wort Gottes? Römer 12, 2. Es geht darum, dass dein Wesen verändert wird. Dass du in Situationen vom Alltag erlebst, dass das Wort Gottes einfach so fließt. Du handelst durchs Rema durch, weil dein Wesen durchdrängt ist. Und du sollst nicht aufhören, die Bibel zu lesen, bevor du merkst, dass dein Wesen durchdrängt ist. Sind ihr einverstanden? Drittens, bis deine Liebe zu Jesus daran wächst. Wenn dir die Bibel nicht viel sagt, darum habe ich ein Beispiel von mir gesagt, sag es Gott und er wird zu dir reden. Mir hat er wirklich gesagt, schlaf 3 Wochen lang und ich habe kein anderes Kopfkissen als die Bibel. Heute lache ich darüber, oder? Aber wenn ihr das überlegt, den 19-Jährigen, wo aus dem Drogensumpf rauskommt und 3 Wochen lang auf der Bibel schläft, dann muss doch Gott jubeln. Ich finde das eine Hammer-Story, wirklich. Und es war jetzt gerade ich, aber wie ist es bei dir? Ich habe die Bibel nicht verstanden vorher. Ich habe sie nicht verstanden. Es hat sich geändert durch die Aktion. Weil ich habe zu Gott geschrieben und gesagt, ich will dein Wort verstehen, ich vermute, da hat es wichtige Sachen drin. Und du sollst nicht aufhören, die Bibel zu lesen, bevor du nicht merkst, dass deine Liebe zu Jesus drin wächst. Jetzt, finally, ist halt eine wichtige Botschaft. Darum geht es ein bisschen länger. Esserman tut es. Ich habe das letzten Sonntag schon gesagt, ich empfehle euch, das auch noch mal kurz zu hören. Es ist extrem schwierig, konsequent zu sein, Zeit mit Gott haben, die Bibel lesen haben, konsequent. Also, ich glaube, viel mehr Leute scheitern daran, als wir eigentlich zugeben wollen. Ich selber bin auch ein Klassiker. Also zu mir redet das Wort, für mich ist es nicht langweilig. Und trotzdem, die Voraussetzung ist erfüllt, schiebe ich es oft einfach an den Rand raus. Und lebe aus der Konserve da, oder? Hol das Zeug unter Nuhe. Und da hat Gott klar geredet, Anfangs Jahr. Und hat mir ein Mass gegeben vom Bibellesen. Und das empfehle ich dir auch, dass du mit Gott abmachst. Wie fange ich an? Oder wie fahre ich weiter? Was ist mein nächster Schritt? Und dass du von Gott ein Mass empfängst, von deinem Bibellesen. Mir hat er gesagt, lies einfach eine halbe Stunde in der Bibel. Pur. Also, nicht beten oder andere Bücher lesen, einfach Minimum eine halbe Stunde in der Bibel lesen. Und dann ist eben wieder genau das passiert. Die halbe Stunde war extrem schnell rum. Weil das Buch ist so spannend. Und das war jetzt einfach sein Weg zu mich gewinnen. Und gleichzeitig habe ich das transparent gemacht mit einem guten Freund von mir und habe gesagt, schau, komm, ich will dir ein SMS schicken. Und er hat gesagt, ich will das auch. Also habe ich jeden Tag einen SMS-Verkehr und schreibe da hin, habe ich in der Bibel gelesen oder nicht. Und ich brauche das, weil wenn ich das nicht mache, dann rutscht mir das wieder weg und jetzt könnt ihr mich auslachen oder nicht, aber es ist einfach so. Ich bin auch ein Mensch, der schwach ist, oder? Und, aber mit dem Commitment ist bei meinem Kollegen und bei mir beiden das Bibellesen enorm hochgegangen, enorm hoch. Und Gott ist jetzt schon noch bis nächstes Mal einfädeln und dann wird es dann wirklich eng mit der Zeit, wenn ich das auch noch machen sollte. Aber ich weiss, dort ist der Schlüssel. Das heisst, du kommst Lust auf mehr über, wenn du anfängst. Und ich habe so ein Briefing gefragt, wer hat letzte Woche, wer hat das konkret transparent gemacht, seine Stillzeit? Wer weiss außer dir, wie viel Zeit du mit Gott verbringst? Wer weiss, ob du das, was Gott dir gesagt hat, erlebst oder nicht? Und da habe ich gemerkt, es ist sehr unterschiedlich. Das hat man mal als einen guten Vorschlag gehört. Aber ich meine es wirklich ernst. Ich glaube wirklich, dass du Transparenz üben sollst, wenn du schon Christ bist. Weil, wenn du sagst, für mich ist es kein Problem, ich muss nicht transparent sein, Halleluja, dann bist du genau der, den ich brauche. Weil ich brauche einen, der kein Problem ist, damit ich transparent sein kann. Und das ist einfach, ich glaube, das ist wirklich einfach wichtig, dass wir das nächste halbe Jahr einfach mal uns transparent machen. In den Power Teams. Und das wird dir helfen. Es wird dir Freundschaften geben, es wird dir Verbindlichkeit, es wird dir Ehrlichkeit, es wird dir Transparenz geben. Und du wirst mehr im Wort Gottes lesen. Und weil auch bei dir ist Suchtpotenzial vorhanden für die Bibel. Weißt du, du bist nicht einfach resistent, sondern du bist auch potenzieller Süchtiger. Das sind wir alle. Aber du musst den Stoff entdecken. Du wirst auch nicht als Heroinsüchtiger geboren. Oder? Du musst auch mal zuerst probieren und die grusige Nadel und dann wieder und dann nochmal und dann bist du drin. Oder? Wieso nicht mit der Bibel? Weißt du, wieso nicht einmal sagen, gut, heute habe ich frei, ich lese das Markus-Evangelium durch. Ja, 16 Kapitel, das ist im Fall eine harte Kost. Ich habe das gemacht im Studium und nachher auch wieder schon ein paar Mal probiert. Einfach so einen Bibelmarathon. Aber das ist gut für dich. Es ist gut für dich. Du musst wirklich mal reinlangen. Und du musst dich mal in das reindiven. Oder mal eine Auszeit nehmen, 2-3 Tage in die Berge gehen und nur die Bibel lesen. Sagst du, jetzt will ich mal wissen, jetzt lese ich mal, ich lese gerade das Numeri durch, da, 4. Mose. Hammer, ich sag's euch. Wie der Aaron und der Mose diskutieren, wie es das Opfer jetzt mit, ist wirklich, ich, wie wenn ich dabei wäre. Das ist wirklich der Hammer. Aber Numeri ist eigentlich nicht das beliebteste Buch in der Bibel. Da muss Gott, das muss man irgendwie durchgehen. Da muss man es durchschauen. Was ist dahinter? Und das ist wirklich meine Botschaft an dich. Bitte, bitte, nimm das zu Herzen. Gott braucht jetzt die Jünger, die stark sind. Susi hat es am Anfang gesagt. Und Gott braucht dich jetzt, dass du Prioritäten richtig setzen tust. Es ist extrem wichtig. Und ich weiss, ich tüpfe mit dem Pfeil so oder so. Ich tüpfe so oder so. Weil ich weiss, es aus meinem Leben, es ist ein grosser Punkt, der angefochten ist. Und ich weiss, es mit jedem, den ich rede, es ist ein grosser Punkt, der angefochten ist. Sehr wenige haben das einfach voll im Griff. Und darum bitte ich dich, dass du einfach einen Moment still bist und die Worte auf dich wirken lässt und fragst, Herr, stimmt das, was er sagt? Ist das auch deine Meinung? Oder erzählt er einfach irgendetwas? Und dann triff einen Entscheid. Triff einen Entscheid, auf wen möchtest du zugehen? Wem möchtest du dich transparent machen? Wem möchtest du dich anvertrauen? Für einen Moment einfach still sein. Halleluja. Ja, ist mein grösster Wunsch, dass Gott persönlich zu dir geredet hat, weil er hat für dich ein Mass vom Bibellesen. Er möchte nicht, dass du etwas erfüllst, sondern er möchte dir begegnen. Er möchte dich stärken. Weil er hat grosse Aufgaben für dich. Und das kann er nur machen, wenn das Wort in dir lebt. Halleluja. Und alle, die dabei sind, sagen Amen. Amen.